In diese Adventszeit gehören immer die großen prophetischen Durchblicke durch den Lauf der Jahrhunderte hinein in den Weltenplan des Heils, das Gott in unserer Welt herbeiführen wird. Heute Micha 5. Micha, ein Prophet aus Moroschet, wir wissen nicht genau, wo dieser Ort in Juda lag, wahrscheinlich im äußersten Süden. Von dort stammt er her, lebt etwa zur Zeit Jesajas. Im Südreich, in Jerusalem, wahrscheinlich außerhalb der Stadt Jerusalems, wirkt er, weil nirgendwo etwa eine Botschaft an den König aufkommt. Micha 5, Vers 1, Seite 881 in den ausgelegten Bibeln. Sie kennen den Wortlaut immer wieder aus dem Zitieren. Er war ja dann auch erwähnt worden von den Schriftgelehrten, wo die Weisen aus dem Fernen Osten kamen die Magier und fragen, wo soll denn der Messias geboren werden? Dass das eine Schlüsselstelle und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel der Herr sei. Das ist ganz wichtig. Gerade in einer Zeit, wo unter Christen nimmer klar ist, wer Jesus ist. Der ewige Gottessohn, schon mit dem Wort Herr, ist ja im Alten Testament immer ein Gottesname. Der Herr erschien. Und dann dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Der vor allen Dingen war, der Schöpfer aller Dinge. Der kommt als Messias, König. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Ich erinnere mich an eine Adventsfeier, in der ich teilnahm und auch Obdachlosen. Es war schön an diesem Abend unter dem Feiern und dem Essen. Dann sind einige der Männer ein bisschen aufgetaut und haben dann erzählt von ihrem Lebensschicksal. Es ist ja immer erschütternd, wenn man das so hört, wie so eine Familie zerbricht, wie dann plötzlich Menschen entwurzelt sind und heimatlos nach der Scheidung oder andere wieder, wie sie mit der großen Schuldenlast bei der Bank nimmer fertig wurden und schließlich bloß einfach untertauchen wollen als Namenlosen und dann kommen sie nimmer von der Drehscheibe runter. Und ganz am Schluss, da wie einer schon aufbrach und sich die Mütze auf den Kopf zog und hinaus wollte, wieder auf die nasskalte Straße, sagte er noch zu mir ganz vertraulich im Du-Stil, du, das sollst du wissen, sonst halte ich von Weihnachten überhaupt nichts. Und auch der Advent bedeutet mir nichts. Fällt mir immer wieder ein, dieser Mann, der da durch die Nacht davonzog und der nichts anfangen kann mit der herrlichen Weihnachtsbotschaft. Für uns ist das doch so eine herrliche Zeit, wie man sich jetzt rüstet mit den Tannenzweigen und wie man Päckchen verschickt und wie man sich mitfreut mit Kindern und Enkeln und was alles los ist an diesen Weihnachtstagen, wie Besuche geplant werden und wie man Gäste erwartet. Aber wir verstehen das sehr, sehr gut, nicht bloß bei Obdachlosen. Sie haben sicher in ihrer nächsten Umgebung eine ganze Reihe von Menschen, die ähnlich sagen könnten. Seitdem ein Mann tot ist, wollte ich am liebsten gar nicht mehr feiern. Oder die großen beruflichen Spannungen und die Krisen, die man hat. Ich werde nicht mehr fertig mit meinen Problemen. Und da fühlt man sich wie hin und her gewirbelt von allen unheimlichen Schicksalsmächten. Was soll denn das, dieses besinnliche Träumen, dieses Lichtschein, dieser Lichtschein, wenn man selber so durchs Dunkel des Lebens läuft, wenn man selber so traurig ist, wenn man selber keine Hoffnung und keinen Mut hat? Darum bin ich immer wieder froh, dass wir gerade solchen Menschen sagen, stopp. Gerade da, wo du in der tiefsten Traurigkeit sitzt, da sucht dich der ewige Gott. Da will er bei dir in deiner Not einkehren. So schön in diesen Adventsliedern, dass man es gar nicht übersehen kann, dass es immer darum geht, um Elende, um Arme, um Verzweifelte, um Hoffnungslose, um Trauernde. Um Menschen, die am Rand des Lebens stehen, Gott sucht dich. Und Gott will bei dir einkehren und er bringt die Freude mit. Es geht gar nicht um die äußeren Dinge und um das Feiern und um den Glanz und um die Formen, die wir so uns eingebürgert haben bei uns zum Feiern, die dazugehören. Das ist gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist Gott, der zu dir redet und der ein Wort hat, der dich aufrichtet. Was bedrückt dich heute? Deine Krankheit, die ungewisse Zukunft, die Sorgen. Hörst du, dass der ewige Gott bei dir in deinem Leben einkehren will? Er will dein Leben weit machen. Er hat einen Plan für dich. Das ist die ganze Adventsbotschaft. Es geht um uns, nicht um irgendwelche anderen Leute. Er will bei mir heute einkehren. Bei den Prophetenworten ist immer noch gut, dass da etwas ganz am Anfang steht. Wir schieben das immer gerne als ein wenig etwas Hartes oder Unfreundliches weg. Bei den Propheten steht immer am Anfang und sagt, wenn Gott zu dir kommt, dann musst du erst die Hemmnisse wegräumen, die dich und Gott trennen. Das sind Barrieren aufgebaut. Ist ja ganz richtig. Wir haben ja uns oft den Zugang zum lebendigen Gott selber verbaut und wir wollen unsere Positionen von gestern und vorgestern immer revidieren. Und darum steht da, kehr um, lass das Alte, räum den Weg frei, mach den Weg so frei, dass jetzt der Herr bei dir einkehren kann. Beim Micha ist das so eindrücklich, dann ein Kapitel weiter, im 6. Kapitel, Vers 8. Es ist doch dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ganz simpel, brauchst gar nicht viel. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Aber jetzt lass ihn doch in dein Leben ein. Bring dein Leben vor Gott in Ordnung. Und er, der Herr, kann deine Finsternis hell machen. Er allein kann dein Leben erneuern. Und darauf läuft eigentlich alles zu, auch in den ganzen prophetischen Verheißungen, dass Gott selber kommt, seinen Sohn sendet und in diesem Messiaskönig sein ganzes Heil drin liegt. Wenn er kommt und seinen Sohn Jesus schickt, dann wird es in deinem Leben hell. Dann kannst du durchbrechen zur Freude. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, das sind 700 Jahre gewesen, vor dem Kommen Jesu, wo so ein Prophet Micha hat, wann endlich bricht denn dieser Tag an? Was hätte er drum gegeben, wenn er das miterleben darf? Und bei uns läuft das oft so runter. Wir hören das immer und immer wieder. Und die Propheten wollen uns rütteln und sagen, du musst doch das Licht Jesu hineinleuchten lassen. Lass doch deine Finsternis jetzt hell werden und lass das doch durchdringen in deinem Leben, dass Jesus Christus bei dir einkehren kann. Jetzt möchte ich aus diesem Prophetenwort des Micha drei Dinge unterstreichen. Zuerst, äußerlich läuft alles ganz unscheinbar ab. Das ist vielleicht ein Grund, warum manche nie auf die Adventsfreude Jesu stoßen. Es läuft äußerlich ganz unscheinbar ab. Wir sind ja immer Menschen, die auch den Glanz vor den Augen brauchen, das Große, Mächtige, Imponierende. Aber Gott macht das ganz anders. Wenn Jesus geboren wird, der große Messiaskönig, geht das abseits der großen Weltöffentlichkeit, steht nicht in den Schlagzeilen der Zeitungen, wird nicht beachtet von den Königen und Mächtigen der Welt. Fängt schon so an, Bethlehem, Ephrata, du bist klein. Das ist eigentlich eine verletzende Anrede. Ich weiß nicht, wie Sie so empfinden, wenn jemand zu Ihnen sagt, du bist klein. Tut weh. Manchmal bei der Anrede ist das so komisch. Ich habe ja auch schon seltsamen Namen und da kriege ich allerhand Post. Ich erheitere mich immer drüber, mir tut es nicht weh. Da steht Heinrich oder Wilfried oder Schiefbauch oder Schiffelbruch oder Schiefacker. Und wenn das so nicht in der richtigen Anrede steht, Bethlehem war eine Stadt und wollte das doch immer sehr haben, dass man das Bethlehem schön findet. Unsere Stadt, unser Ort muss schöner sein, da will man schön sein. Und Gott sagt, du bist mickrig. Neben Jerusalem war Bethlehem zurückgeblieben. Was die Männer, die stolzen Männer von Bethlehem besonders schlauchte, war, dass sie nicht genügend waren für den, wie heißt man das, fürs Militär, für den Wehrsturm oder was. Da hätten sie eine Tausendschaft gern gebildet, dann hätte Bethlehem auch noch einen Hauptmann, einen Offizier bekommen. Aber so hat es nicht gereicht zu einer Tausendschaft, so steht es eigentlich wörtlich hier, ihr seid zu gering in den Tausend. Da fehlt euch noch ein Stück. Und Gott macht das gerne, dass er die peinlichen und blamablen Dinge offen ausspricht. Du bist klein, du bist gering, aber doch nicht bei Gott. Und ich möchte es Ihnen heute sagen, da wo Sie das so gerne in Ihrem Leben verstecken, weil Sie sagen, bei mir sind da die Pleiten und da habe ich versagt und da ist bei mir so viel in meinem Leben zerbrochen, das sind die Wunden, über die ich so ungern rede. Wissen Sie, dass da Gott mit seinem herrlichen Handeln anfängt. Gerade das ist die Weihnachtsbotschaft, wo unsere Peinlichkeiten sind, unsere Mickrigkeit, die blamablen Dinge, sagt er da, du Bethlehem, du mickrig kleines Bethlehem. Bei Gott ist das nicht entscheidend, im Gegenteil, das ist für Gott der Anlass, dass er dort seine größte Freude anbrechen lässt. Wo können Sie es erleben? Gerade da, wo wir am meisten etwas verstecken, wo wir vor Gott schuldig geworden sind, wo wir versagt haben, wo wir nicht mehr weiterkommen mit unseren Problemen. Bethlehem Ephrata, Ephrata ist der alte Name von Bethlehem. Wo kommt das zuerst in der Bibel vor? Ein Beduinenscheich namens Jakob zieht mit seinen Viehherden von Bethel Richtung Ephrata und seine geliebte Frau Rachel ist im 9. Monat schwanger. Männer können manchmal hart sein mit ihren Frauen und sagt, lauf doch. Und die Frau singt am Straßenrand Lieder und ein Baby wird geboren. Sie holen schnell aus dem nächsten Dorf eine Hebamme und die merkt schnell, die Mutter stirbt. Und die seufzende Mutter kann bloß noch rufen, als die Hebamme sagt, ein Bub, sagt sie, Sohn des Elends. Aber der Vater, ja, Väter sind manchmal schon eigenwillige Leute, der sagt, nein, nicht Benoni soll das heißen, Benjamin, Sohn des Glücks. Dieser alte Jakob hat doch recht gehabt. Und da steht über der Geschichte von Bethlehem, diese sterbende Rahel, übrigens der Wallfahrtsort aller schwangeren Mütter bis heute, die dort an diese Grabstätte von Rahel ziehen und dort beten, wie Gott das Leid unseres Lebens umdreht. Und dieses mutterlose Kind ist doch ein Sohn des Glücks, weil es unter dem Segen Gottes steht, dieser Benjamin. Und dann haben wir später dort in Bethlehem eine andere Frau, die auch sehr viel Schweres erlebt hat. Naemi, die aus dem Moabiterland zurückzieht, beide Söhne waren gestorben. Die Schwiegertöchter wollten mit ihr, aber sie sagt, geh doch zurück, es hat doch keinen Wert. Was wollt ihr denn bei mir in Bethlehem? Nennt mich nicht mehr Naemi. Nennt mich Mara, das heißt bitter. Verbittert mit dem Leben. Nein, nein. Bethlehem erinnert immer an die Geschichte, wie Gott aus den bitteren Stunden unseres Lebens Heil macht. Diese Naemi gehört nachher in den Stammbaum hinein, wo der Heiland geboren wird. Das verfolgen ja Bibelleser aufmerksam. Wissen Sie, dass das in Ihrem Leben gar nicht anders ist? Gott sucht das Arme, das Geringe, das, wo man keinen Mut mehr hat, wo man verzweifeln will. Bethlehem Ephrata, du bist klein, aber Gott will sein Heil aus deinem Elend schaffen. Gott will dein Leben erneuern. Und Sie können das in der Bibel finden, durch viele Stellen hindurch. Da ist im Psalm 113, wer ist so groß wie unser Gott, der auf das Niedrige sieht. Gott geht an den großen, starken Prahlern vorbei und sieht auf das Niedrige. Da ist die Hanna, eine Frau mit ihrer Not, die auch im Tempel gebetet hat, in der Stiftshütte damals. Und die singt in ihrem Lied, wie Gott ist, der ist ganz anders, als wir uns vorstellen. Er erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhebt den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Und einige Zeit später dichtet ein Mädchen in Nazareth, eine junge Frau namens Maria, Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Haben Sie das auch erlebt? In Ihrer Not, in Ihren Ausweglosigkeiten. So ist Gott, wie bei Bethlehem. Dass Gott dort seine große Weihnachtsfreude hineinlegt, wo unsere großen Probleme und Leiden sind. Das heißt so schön in einem Weihnachtslied. Und Frau Gerhard, ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mit laben. Ich möchte ja was anderes noch zeigen an diesem Prophetenwort. Man braucht oft lange, bis man das begreift. Da steht nämlich da, haben Sie es beim Lesen beobachtet, ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Indes lässt er sie plagen, Vers 2, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Warum wartet Gott so lange, bis er sein Heil anbrechen lässt? Warum verzögert er über Jahrhunderte hinweg das Kommen des Heilandes? Gott hat es nicht verzögert. Die Menschen haben es verzögert. Von den ersten Glaubenszeugen, Abraham und Jakob her, schon die Sehnsucht nach dem Heil. Aber immer wieder haben die Menschen sich trotzig abgewandt und haben in eigener Stärke das Heil selber vollführen wollen. Die Tragik auch in unserem christlichen Glauben, dass wir immer wieder probieren, ein Christentum ohne den Heiland Jesus zu leben. Ich will selber fromm sein, ohne ihn. Ich brauche nicht die Gnade. Wir haben die Israeliten selbst das probiert auf dem Wüstenzug, als sie aus Ägypten geflohen sind, als sie von den Philistern besetzt waren, in der Richterzeit. Und immer wieder war das, dass man sich selber in der eigenen Größe gefällt. Und Gott schickt Plagen. Was sind denn die Plagen? So wie in ihrem Leben die Krankheit, die beruflichen Sorgen, alle Schwierigkeiten ihres Lebens Heimsuchungen Gottes sind, damit sie den Heiland erkennen. Wo sie an sich verzweifeln und ihr ganzes Vertrauen auf Jesus, den Christus Gottes, setzen. Lässt Gott sie plagen, nicht weil Gott fies ist, sondern weil er will, dass sie endlich durchbrechen und sagen, aller Trost, aller Freude ruht in dir, Herr Jesu Christ, sonst gibt's doch gar nichts. Ich habe meines Lebens Kraft nur von dir, ich will auf dich vertrauen, mit dir leben. Deshalb lässt Gott uns plagen und lässt uns auch in Schwierigkeiten kommen, bis man nicht mehr weiter weiß. Und was wird man dann erleben? Und dann wird man erfahren, so geht der Vers 2 weiter, der wird den Rest seiner Brüder wiedersammeln. Er wird auftreten im Vers 3 und weiden in der Kraft des Herrn. Das schönste Jesusbild, das Sie erleben können, bei sich in Ihren Schwierigkeiten, ist das Bild des guten Hirten. Jesus in großer Macht und Stärke. Und doch als der gute Hirte, der für Sie eintritt, der sie durchs finstere Tal führt, der sie auf die grüne Weide und zum frischen Wasser bringt. Das wunderbare Bild vom Messias als des guten Hirten, der seine Herde sammelt. Und dann geht der Blick schon weiter aus allen Völkern der Welt. Immer, schon im Alten Testament ist die Mission so verankert. Bis zu den fernsten Weltvölkern geht es. Das ist des Messias Amt, der gute Hirte, den Menschen erkennen, wo sie ihn als Herrn ihres Lebens anerkennen und ihm folgen. Da, wo man alle Nöte und alle Probleme ihm sagt und ihm vertraut. Und das ist noch so schön gesagt, dieser Messias-König, der kommt, der war vor Anbeginn der Welt. Durch ihn ist alles geworden. Alles, was geschaffen ist, im Himmel und auf Erden, kommt aus der Hand des einen Messias. Er ist so groß und so gewaltig, man kann erst durch die prophetischen Verheißungen Jesus Christus von Nazareth, wie er dann im Evangelium geschildert ist, richtig verstehen. Den Gottessohn, den Heiland und Erlöser, der, dem ich mein Leben ganz anvertrauen darf und dem ich folgen kann. Und jetzt noch ein letztes. Ja, was bleibt denn dann, wenn der kommt? Wir sprachen also heute, wie wir diese Weihnachtsfreude erfahren können. Gerade in den großen Nöten, in meinen Bedrängnissen und in dem Schweren, was mich belastet. Er, der Messias-König, der in Bethlehem geboren wird, in den Stillen meiner Not, da wo es ganz gering ist. Und dann wird er so groß, er, der große Hirte. Aber was bleibt dann, wenn wir aus diesen Tagen herausgehen? Das ist eigentlich gar nicht wichtig, wie wir Weihnachten feiern. Und das war Jesus so wichtig, alle Tage bis an der Weltende. Will er sie ganz festhalten? Da stolpert man bei dem vierten Vers, wenn man das liest, da will man zuerst lesen, und es wird Friede sein. Tja, das uralte Thema aller Kommentatoren am Christfest, ja, da steht Friede auf Erden und wann wird denn endlich Friede sein und in der Welt wird immer noch geschossen und die Bürgerkriege gehen wieder. Es wird Friede sein. Nein, er wird Friede sein. Die Bibel sagt, mit dem Kommen Jesu ist die Unruhe der Welt erst richtig angeschürt. Die Feindschaft gegen Jesus ist los, die Lüge triumphiert, der Teufel tobt wie wild. In dieser Welt ist kein Friede. Haben Sie das je gemeint? In Ihrem Leben ist auch kein Friede. Kaum haben Sie es ein bisschen bequem, dann kommen neue Unglücksnachrichten. Unser Leben ist sehr unruhig und bewegt, solange wir leben. Er ist unser Friede. Genauso sagt es Paulus in Epheser 2, Vers 14. Er ist unser Friede. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich noch an den Saal im Furtbachhaus, wo dieses Jesusbild in der Mitte des Saales hing und drunter, er ist unser Friede. Er. Haben Sie ihn gefunden, Ihren Frieden? Wenn Ihr Gewissen unruhig wird über die Schuld Ihres Lebens und alte Dinge wieder hochkommen, Jesus hat meine Schuld bezahlt. Wenn Sie Angst haben vor dem morgigen Tag, was kommt, Jesus geht mit mir. Haben Sie das so fest? In der Operation, im Streit mit Menschen, verlassen, einsam, dass Sie wissen, er geht mit mir, er hat sich an mich gebunden, nicht weil ich besser bin, nicht weil ich so treu bin, sondern weil er die Verlorenen sucht, weil er die schuldig gewordenen an sich zieht. Da gehöre ich doch dazu, da will ich einer davon sein. Er ist unser Friede. In der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt. Ganz normal. Ihr könnt manchmal kaum mehr durchatmen, weil euch die Probleme über den Kopf gehen. Aber seid getrost, seid mutig und unerschrocken. Ich habe diese Welt überwunden. Blickt doch auf diesen Messias-König Jesus, dein Hirte, der mit Macht weitet. Ja, ich dachte, ich wollte Ihnen aus meinem Leben erzählen, wie man das Tag für Tag erlebt. Man legt die Sorgen Jesus hin. Ich kann sie nicht mehr lösen. Und Jesus beschämt uns Stück um Stück. Ich will ganz anders mit Jesus reden, auf ihn vertrauen, vielmehr mit ihm rechnen. Und wenn ich so viel Bedrängte, Verzweifelte, Traurige, Mutlose sehe, kann ich immer bloß sagen, leg doch dein Leben in die Hand des guten Hirten, der sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Lass doch das bei mir sein. Ich bin dein Friede. Das allerschönste Weihnachtsgeschenk, das man sich denken kann. Jesus gibt sich dir selbst ganz hin. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern. Lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Amen.